Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und tantrischer Escort Callboy und ich arbeite hier auf diesem Kanal für euch im Bereich Sexualaufklärung, Stopp mit Kink-Shaming. Ich arbeite an sexueller Befreiung hier und auf Instagram. Ich predige für offene, freie Beziehungen und verschiedenste Beziehungsmodelle. Und heute haben wir wieder mal so ein Beziehungsthema. Heute geht es mal nicht um Sex, wobei vermutlich auch Sex irgendwo ein Teil dieses Ganzen sein könnte oder auch sein wird. Aber heute geht's, ja, ihr habt es am Titel schon gelesen. Ich habe dieses Thema gemieden wie die Pest. Warum? Weil es ein heikles Thema ist. Warum? Weil es ein Thema ist, das Expertise erfordert. Weil es ein ein medizinisch-diagnostisches Thema ist. Weil es ein traumatisierendes Thema ist. Und weil ich wage zu behaupten, dass bei diesem Thema unzählige von euch da draußen an eine bestimmte Person denken und es euch nicht nur die Nackenhaare aufstellt, sondern ein kalter Schauer den Rücken hinunterläuft. Es geht um Beziehungen mit Narzissten. Und ihr habt es vielleicht im Untertitel gelesen oder im Beititel, wie ich das schreibe, weiß ich noch nicht ganz. Es folgt ein Erfahrungsbericht. Ihr werdet euch jetzt fragen, jetzt Sinan, warst du mit einem Narzissten zusammen? Nein, war ich nicht. Aber die liebe Elisabeth war's. Und Elisabeth, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
Ja, mein Name ist Elisabeth. Ich bin inzwischen 41 Jahre alt, bin ursprünglich Erzieherin und Sozialpädagogin und gerade auf dem Weg zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Genau, und ich erzähle euch heute so ein bisschen sowohl von der diagnostischen als auch von der Erfahrungsseite, woran man überhaupt merkt, dass man mit einem Narzissten zusammen ist und was in so einer Beziehung passieren kann.
Ja, und Elisabeth hat uns schon so ein klein bisschen vorgewarnt mit den Themen, die heute so also angeschnitten werden. Und ich möchte an dieser Stelle euch alle da draußen bitte darauf hinweisen, seid nicht so voreilig mit irgendwelcher Diagnostik, nur weil ihr hier jetzt von Elisabeth hört, wie man das diagnostizieren könnte. Überlasst die Diagnosen den Profis. Wir werden auch über die Unterschiede sprechen zwischen Narzissmus und narzisstischen Zügen und dem Klischee der Popkultur-Narzisst. Das ist nochmal etwas anderes. Wir wollen auch klarstellen, dass es da viele verschiedene Formen von Gewalt gibt, die da passieren, dass man das nicht unterschätzen oder unter den Teppich kehren darf oder schon gar nicht irgendwie romantisieren, was leider auch viel zu oft passiert. Aber ich denke mal, wir fangen mal einfach ganz vorne an. Du sagtest, wir wollen mal anfangen mit der Diagnostik. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen den ICD-10 kennt oder auch den, scheiße, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen.
DSM-5,
danke schön. ICD-10 und DSM-5 sind zwei große Sammelwerke für Krankheitsbilder, wo jeder Mediziner, Medizinerin da draußen nachschlagen kann, unter welche Kategorie fällt denn welches Krankheitsbild. Das ist hilfreich bei der Arbeit, das ist auch hilfreich bei beim Erkennen von Krankheitsbildern und dem Einstufen davon, wie, wo, was. Und ich denke mal auch bei der Behandlung hilfreich. Ich weiß es nicht, ich bin kein Mediziner. Aber diese Sammelwerke gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Es sollte auch, glaube ich, nächstes Jahr der ICD-11 erscheinen, oder?
Ja.
Da wird immer wieder geupdatet, da werden auch neue Einträge gemacht. Dinge, die früher nicht als Krankheiten galten, werden dann irgendwann als Krankheiten aufgenommen. Krankheitsbilder werden zusammengefasst zu einem einzigen Überbegriff und so weiter. Es ändert sich immer wieder was. Aber Elisabeth, was ist der krankhafte Narzissmus?
Genau, also im ICD-10 würde man den eine sonstige Persönlichkeitsstörung nennen. Die psychischen Störungen sind im ICD-10 unter den F-Diagnosen gefasst und es wäre die F60.8. Das ist auch das einzige Mal, dass überhaupt das Wort Narzissmus im ICD auftaucht. Im DSM-5 gibt es die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das sagt schon so ein bisschen, wir sprechen hier nicht von irgendeiner vorübergehenden Phase, sondern wir sprechen hier von tiefgreifenden Veränderungen der Persönlichkeit, die auch nicht so einfach zu erkennen sind, die auch nicht so einfach wieder weggehen. Weshalb das auch ein guter Hinweis vorher war, zu sagen, das hat immer ein Profi zu diagnostizieren, weil narzisstische Tendenzen im Prinzip auch jeder von uns hat, um ein gesundes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn ich sie suche, werde ich sie bei jedem von uns irgendwo finden. Die Frage ist nur, wo liegt dann der Unterschied, ne, zum Krankhaften? Und der liegt immer in einem Leidensdruck für die Umgebung oder für den Betroffenen selber. Und nur weil man von außen jetzt sagen würde, anhand von ein oder zwei Aussagen, boah, das ist ja ein Narzisst, ne, heißt das noch lange nicht, dass die Person auch die strengen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllen würde. Genau, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen.
Ja, da gehe ich auch definitiv d'accord. Denn wenn man von pathologischem Narzissmus spricht, dann trifft da weit mehr zu als, sagen wir mal, eine Situation, wo man sagt, hey, das war jetzt aber schon narzisstisch für dich. Und du hast auch gesagt, wenn man sucht, wenn man genau hinguckt, findet man narzisstische Wesenszüge, Verhaltensweisen ja bei jeder Person irgendwo. Weswegen es teilweise auch dann auch schwerfällt, den pathologischen Narzissmus als diese doch schädliche Krankheit zu wahrzunehmen, die sie ist im Rahmen jeder Beziehung, sei die freundschaftlich oder eine Liebesbeziehung. Denn, wie sage ich das jetzt, manche der narzisstischen Verhaltensweisen des pathologischen Narzissmus sind aber als narzisstischer Zug im ganz normalen, teilweise sogar wirklich zum Selbstschutz und zum Selbsterhaltungstrieb in unserer Ellbogengesellschaft gedacht. Weil wir leben ja in einer Welt des ich bin mir selbst der Liebste und Nächste. Und sich da durchsetzen zu können, erfordert ein gewisses Grundmaß an narzisstischen Zügen, und da sage ich jetzt bloß narzisstische Züge, weil man, wenn man es dann wirklich pathologisch übertreibt, dann sieht das anders aus. Elisabeth, wie würde sich pathologischer Narzissmus äußern?
Im Prinzip kann man 8 Merkmale benennen. Das ist die übermäßige Selbstbewunderung, Selbstzentriertheit, dann das Wichtigste für Beziehungen eben auch, der Mangel an Empathie. So ein Gefühl von eigener Grandiosität. Also ich bin immer viel, viel besser als die anderen und was ich mache, ist grundlegend top-notch. Und das Maß aller Dinge. Bedürfnis nach Bewunderung, das schließt sich da so ein bisschen an. Schwierigkeiten in den Beziehungen, Manipulation und Ausnutzung und Schwierigkeiten im Umgang mit Kritik. Jetzt erfüllt natürlich auch hier wieder nicht jeder pathologische Narzisst alle Kriterien, aber wenn man vom pathologischen Narzissmus spricht, sollten die überwiegend anzutreffen und erfüllt sein.
Da gibt's ja dann auch so eine Möglichkeit, quasi, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber quasi, wenn man, da gibt's so eine Checkliste, wenn man, sag mal, 8 Punkte hast du genannt, wenn man 6 von 8 erfüllt, dann spricht man dann schon, Hausnummer, ich möchte jetzt hier, das sind jetzt keine Fakten, die ich droppe, das ist jetzt mein Gedankengang. Irgendwie, wenn man 6 von 8 erfüllt, dann spricht man von pathologisch, wenn es nur 1 oder 2 sind, dann
So simpel ist es in dem Fall nicht, weil es eben eine sonstige Persönlichkeitsstörung, okay, keine eigens aufgeführte ist, für die nochmal Diagnosekriterien benannt werden. Von dem her sagt man da, überwiegend sollten sie erfüllt sein.
Okay. Du hast aber als allererste Punkt, also als allerersten Punkt oder die ersten beiden Punkte waren ja das, was, glaube ich, die Mehrheit da draußen als den popkulturellen Narzissten kennt. Diese Selbstverliebtheit. Denn im Wort Narzissmus steckt der Name Narziss aus der Sage, aus der Mythologie. Und Narziss gilt ja als der Selbstverliebte, der sein eigenes Spiegelbild mehr liebte als das Leben selbst. Und das ist aber das, was wir in der Popkultur unter Narzissmus verstehen. Wir glauben immer, eine Person ist narzisstisch, nur sobald die Person ein bisschen eitel ist, gerne mal in den Spiegel schaut und einfach in das eigene Selbstbild so verknallt ist, dass man meinen würde, ja okay, er oder sie ist mit sich selbst in einer Beziehung. Aber das ist es nicht. Das ist wirklich nur das Klischee. Aber das ist nicht der pathologische oder auch der Narzissmus, vor dem man sich in Acht nehmen sollte.
Ja, ich kann da gerne mit einem Beispiel auch einsteigen.
In ich das, bitte
was
darum.
Ich erlebt habe und woran ich festmachen würde. Ne? Bei der übermäßigen Selbstbewunderung ist das Beispiel aus der konkreten Beziehung, die ich geführt habe, dass zum Beispiel mein eigenes Masterstudium überhaupt nichts wert war. Es war total dumm für diese Person, dass ich das angefangen habe, dass ich da Energie und Zeit reinstecke. Während er selber ein Studienabbrecher war und überhaupt keinen Studienabschluss hatte.
Das heißt,
Ja,
nicht nur war er der Klügere, sondern er hat auch noch gleichzeitig dich abgewertet.
Genau. Und das zeigt eben schon so ein bisschen, worauf ich raus will. So eine Verschiebung der Realität, ne?
Mhm.
Wo man objektiv sagen würde, ja, mach doch erstmal selber was draus, bevor du nur das, was ich hier gerade tue, beurteilst, kommt schon die Abwertung und die Aufwertung von dem, was man selber tut.
Hast du denn in dieser Situation dann vielleicht sogar gesagt, mach doch erstmal selber was, bevor du mich abwertest?
Nee, da sind wir beim nächsten Punkt. Das wäre so ein bisschen mit den Schwierigkeiten meiner Kritik kollidiert. Deswegen habe ich das an dem Zeitpunkt, wo das Thema war, schon gelernt gehabt, dass ich damit nicht weiterkommen würde.
Du hast es gelernt gehabt?
Ja.
Was bedeutet das? Das klingt, wie wenn da eine Geschichte dahinter stünde. Wie hast du gelernt, dass es nicht gut wäre, hier jetzt Kritik anzubringen?
Letztendlich durch ganz viele gewaltvolle Erfahrungen, die auf Kritik meinerseits gefolgt sind. Und die Gewalt konnte auf allen Ebenen stattfinden, ganz egal, ob das jetzt die psychische Ebene war, eben, ne, du machst ja nur Scheiß oder du hast dieses jenes falsch gemacht, du stellst dich da und da dumm an, das würde ich viel besser machen, so. Oder eben auch auf der körperlichen, sexuellen Ebene. Finanzielle Gewalt war jetzt in dem Verhältnis, das wir hatten, ein bisschen schwierig. Aber ja, so auf allen Ebenen von Gewalt, die man so kennt, kam dann eine Reaktion, die nicht so einfach auszuhalten war, um mich wieder in das Weltbild des Narzissten einzupassen. So würde ich es zusammenfassen.
Hier schreibt auch jemand im Chat, man resigniert irgendwann, oder?
Ja, schon ein Stück weit.
Jetzt hast du gerade gesagt, es trafen dich immer verschiedene Formen von Gewalt. Hier im Chat steht, man resigniert. Jetzt werfe ich mal einfach einen Begriff in den Raum. Das klingt wie Folter. Das klingt wie Folter auf vielen, vielen Ebenen.
Ja, so könnte man es auch nennen. Auch wenn man es in dem Moment nicht so empfindet, weil ja die eigene Realität genauso verschoben wird.
Das heißt, ein pathologischer Narzisst schafft es, dass man eher an sich selbst zweifelt als an der Situation?
Ja.
Wie?
Wie?
Was sind die Stärken des Narzissten? Lass mich es mal so formulieren.
tatsächlich einem diese eigene Wahrheit zu verkaufen als die absolute Wahrheit. So würde ich zusammenfassen. Und zwar so lange und so überzeugend, bis man selber dran glaubt. Das ist so ein bisschen das Phänomen wie bei Kindern, wenn die lange genug eine bestimmte Lüge hören oder erzählen, dass irgendwann glauben sie es und haben gar nicht mehr klar, dass es das nicht mehr die Realität ist. Und genau das passiert in so einer Beziehung auch. Du hörst so oft, wie genial dieser Mensch ist und wie schlecht du es machst, dass du irgendwann dir selber die Frage stellst, ob da nicht was dran ist.
Aber vielleicht sollten wir ein Stück zurückspulen. Wir sind ja quasi gerade im Gespräch mittendrin in so einer Beziehung. Wie findet man sich überhaupt im Netz eines Narzissten wieder? Wie kann es passieren, dass man auf jemanden sich einlässt, der wohl offensichtlich jede Bewegung, die man macht, kritisiert?
Ja, die Person wird es nicht von Anfang an tun und du kannst auf jedem Weg dir einen Narzissten angeln. Über klassisches Dating im Freundeskreis gibt es keine Beschränkungen zu sagen, nur auf diesem Weg kann ich einen Narzissten kennenlernen oder im Netz eines Narzissten gefangen
Finden Sie
werden.
Narzissten in Ihrer Umgebung. Klicken Sie hier. Den Narzissten aus Ihrer Nähe wollen Sie daten.
Genau, die Leute haben das ja auch nicht auf der Stirn stehen, ja, sondern in der Regel fängt es als überraschend positive Beziehung an. Jemand engagiert sich total für einen, sagt all die in Anführungsstrichen richtigen Dinge. Da sind wir wieder bei der Manipulation. Lovebombing ist auch so ein gerne genutzter Begriff, der dann auch ins Spiel kommt. Genau. Und die Zusammenschau aus all diesen Dingen überzeugt einen erstmal wahnsinnig von dieser Beziehung. Und der Narzisst ist sehr großartig tatsächlich darin, zu erkennen, wo man gerade steht an diesem Punkt. Sprich, ob er einen schon so weit hat, den nächsten Schritt gehen zu können und das kippen lassen zu können. Ob man schon gehen würde, ob man schon, ne, im Widerstand wäre.
Jetzt hast du einen Begriff benutzt, den kennt man heutzutage, sag ich mal, von Social Media. Da wird das oft und gerne besprochen, Lovebombing. Meint, wir haben Chatnachrichten. Einmal zur vorherigen Frage, man wird so lange manipuliert, bis man die eigene Realität nicht mehr kennt. Ja, das haben wir jetzt von zwei Seiten gehört, dass Manipulation da ganz starkes Thema ist. Dann steht hier, die haben quasi Fühler dafür, die checken das ganz genau aus, quasi wie sie bei dir einhaken können emotional, wie sie sich, in Österreich würden wir sagen, einzecken, das heißt, wie so eine Zecke verbeißen und dann, gibt es das in Deutschland auch das Wort, sich einzecken?
Ja.
Okay, ja, das weiß ich nicht, in Deutschland, ist,
Ist nicht
muss,
österreichspezifisch. Alles
gut.
gut, alles gut.
Also die haben so spezielle Fühler, um herauszufinden, wo ist die dünnste Stelle der Haut, um sich einzuzecken. Ja, natürlich gibt es in Deutschland Zecken, aber ob es das Wort einzecken gibt, du. Ah. Ah.
Gibt's auch.
Ich hätte mir jetzt
Genau,
mindestens
also.
von der Österreicherin hier im Chat ein bisschen Unterstützung erhofft, aber nein. Gut. Jetzt Lovebombing. Das hört man immer wieder auf Social Media quasi, ja, der macht da nur Lovebombing, Lovebombing. Wie erkenne ich jetzt tatsächlich Lovebombing? Ist jedes Kompliment, das von sich aus kommt, automatisch Lovebombing?
Natürlich nicht. Nur Komplimente, gehe ich davon aus, sind erstmal gut gemeint und ganz normaler Teil, sage ich mal, zwischenmenschlichen Kommunikation so. Woran ich Lovebombing erkenne, ist, dass dieses Gefühl in mir aufkommt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Weil immer wieder genau die Dinge gesagt werden, wo ich in einem Vorgespräch schon Infos dazu gegeben habe. Ne? Sprich, der Narzisst nutzt alles, was er von mir an Informationen hat, um wieder seines draus zu kochen.
Okay. Hier schreibt im Chat gerade jemand, ich habe nach 2 Monaten einen Heiratsantrag erhalten. Ich wurde überschüttet mit Komplimenten und Blumen, mit wunderschönen Worten. Ich bekam jeden Tag Candlelight-Dinner und die schönsten Massagen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal kurz, das von dir Gesagte und das im Chat geschieht, das heißt, würde ich mit einem Narzissten ins Gespräch oder einer Narzisstin ins Gespräch kommen und ich erwähne, dass ich mir schon für die Zukunft wünschen würde, mal zu heiraten, dann wäre das quasi dieser Move, dass ich nach 2 Monaten den Heiratsantrag bekomme. Und wenn ich quasi
Ja,
sage,
genau.
ja,
Und in
meine
einem
Arbeit, ich.
Kontext, in dem ich nicht Nein sagen kann, ist exakt, was nach einem Jahr passiert ist.
Und wenn ich sage, ja, quasi, ja, in meiner Arbeit muss ich so viel sitzen, da habe ich dann immer so einen verspannten Rücken und dann rechne ich mit Massagen jeden Tag. Okay.
Ja, genau. Bis ich wieder
Okay.
eine andere Information gebe oder bis es eben ein so, sage ich mal, für den Narzissten sicherer Moment, privater Moment ist, dass er es kippen lassen kann. Weil was meine Erfahrung ist, ist, dass es ja auch sehr auf die Außenwirkung angelegt ist. Ne? Dass der Narzisst ja sein eigenes Bild nach außen nicht beschädigen will. Was in der Innenbeziehung dann passiert, ist wieder auf einem völlig anderen Blatt Papier geschrieben.
Das heißt, Moment, Moment, ich male jetzt wieder ein Bild. Das heißt, der Narzisst massiert, also die Narzisstin massiert mir nur so lange die Schultern, bis, sagen wir, mein Freundeskreis etabliert ist. Oh, der Sinan bekommt jeden Tag die Schultern massiert nach der Arbeit. Und wenn der Narzisst oder die Narzisstin sich sicher genug fühlt, dass das jetzt alle wissen, dann hört er oder sie einfach damit auf.
Richtig, genau so läuft es ab. Und das ist eben genau das Fiese an Narzissten, dass man ja normalerweise als Mensch von einer gewissen Empathie von seinem Gegenüber ausgeht, weil ja auch der Großteil der Menschen das mitbringt. Und genau das funktioniert bei einem Narzissten überhaupt nicht, weil diese Empathie einfach nicht da ist.
Kann man
Die
das
wird nur
irgendwie
gespielt.
erkennen? Kann man das erkennen, dass jemand Empathie nur spielt?
Ja, da wären wir dann schon bei den härteren Geschichten dieser Beziehung.
Okay, Moment, 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 Moment. Dann warte, 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 warte. Im Chat steht auch gerade, das Bild nach außen muss immer standhalten und die sind ja auch Meister im Glänzen. Die sind charmant, humorvoll, etc., etc. Okay. Okay, gut. Dann wollen wir uns mal steigern. An dieser Stelle, bevor wir jetzt mit deinen Geschichten ein bisschen zu den Horrorgeschichten kommen. Und ja, wir werden auch Horrorgeschichten auspacken. Ich habe gelernt aus einem Podcast, der sich auf narzisstische Beziehungsgeschichten spezialisiert hat. Der Podcast heißt Die dritte Frau, den möchte ich auch an dieser Stelle droppen. Da werden Frauen interviewt, die so wie du ihre Geschichte teilen, so wie du es heute mit uns machst. Und da habe ich Folgendes gelernt, dass es verschiedene Formen von Gewalt in narzisstischen Beziehungen gibt. Und ich möchte an dieser Stelle quasi eine so eine Art kleine Warnung aussprechen, dass jetzt vermutlich zu diesen Themen Geschichten kommen werden. Und damit ihr wisst, was euch gleich erwartet, es gibt die emotionale Gewalt, die psychische Gewalt, die sexuelle Gewalt. Wird euch allen jetzt alles schon Begriff sein. Da könnt ihr einiges drunter verstehen. Es gibt die finanzielle Gewalt und die soziale Gewalt. Zwei Begriffe, die ich bis vor dem Podcast, den ich da erwähnt habe, nicht kannte. Soziale Gewalt ist dann kurz gefasst, aber da werden wir schon was dazu hören, die Einschränkung des Soziallebens, das Bestimmen, mit wem du dich unterhalten darfst, deine Zeit verbringen darfst oder dich auch sozial austauschen darfst. Und finanzielle Gewalt ist eine Form des finanziellen Abhängigmachens und dann dadurch quasi auch wieder Fäden in der Hand haben über die andere Person. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich jetzt irgendeine Gewaltform vergessen habe, aber wir haben hier schon so die 5 härtesten, also emotionale, psychische, sexuelle, soziale und finanzielle Gewalt. Und Narzissten nutzen jede dieser Formen, um dich zu beherrschen in jedem Atemzug. So, liebe Elisabeth, dann vielleicht fangen wir mal so an. Wie würdest du sagen, hat's angefangen, so mal in Richtung narzisstische Gewaltbeziehung zu gehen. Fangen wir mal mit den sanften Sachen an.
Ja, also ich würde tatsächlich die Geschichte mal so von A bis Z spinnen, damit man den Verlauf einfach sieht, wie sich diese Gewalt entwickelt und steigert und warum man es vielleicht auch nicht im ersten Moment erkennt.
Perfekt.
In unserem Fall war es klassisches Dating, ja, und wir haben, wie man das bei Dating, insbesondere wenn es auch in den BDSM-Bereich reingehen soll, halt macht, ganz viel uns über Vorlieben etc. unterhalten, Rahmenbedingungen diskutiert und so weiter. Und da hat er immer sehr interessiert nachgefragt, sich das alles angehört, seinen eigenen Senf dazu gegeben, wie er mit Situation XY umgehen würde. Ich habe im Verlauf dieser Diskussionen dann mehr und mehr eben auch, da sind wir jetzt bei dem CNC-Beispiel, Consensual and Non-Consent, Fantasien preisgegeben, ohne an diesen Punkt zu raffen, dass ich gerade die Anleitung für meine eigene Vergewaltigung gebe. Weil in diesem Moment einfach sau klar war, nein, ich will mich ja in diesem Rahmen bewegen und ich will ja nur das Beste für uns beide und la 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 la. So. Über diesen, sag ich mal, King, diese Fantasy wurde dann lange, 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 lange nicht mehr gesprochen. Es war nicht Thema, was für mich wieder in eine ganz normale Beziehungsdynamik erstmal reingepasst hat. Ja, das entwickelt sich halt erstmal und solche Dinge packt man an, wenn man sich besser kennt, etc. Bis der Tag kam, wo er genau diese Fantasie inszeniert hat, ohne auf ein Safe Word Stop Nein noch einzugehen. So, und warum komme ich jetzt zu dem narzisstischen Ding und Empathie-Ding? Ne? Warum fällt mir das gerade da ein? Ich habe nach der Situation dann mich selber erstmal runtergefahren und habe gesagt, ja gut, okay, Scheiße kann immer passieren, frag doch erstmal in Ruhe, wenn nur mal 12 Stunden und Schlaf ins Land gegangen sind, was er sich dabei gedacht hat und wie er dazu kam. Und ich habe ihn am nächsten Morgen gefragt, sag mal, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass ich mal selber gesagt habe, dass ich den, ne? Also an welchem Punkt ich stand? Und die Antwort war ganz simpel, ja, habe ich mitgekriegt, aber ich habe gesehen, körperlich geht's und ich konnte gerade kommen. Und damit war für ihn diese Situation beendet. Und das meine ich mit Mangel an Empathie und warum man sich nicht auf, sage ich mal, normale zwischenmenschliche Regeln in der Kommunikation mit einem Narzissten verlassen kann.
Okay, jetzt haben wir aber doch wieder einen kleinen Sprung gemacht. Von diesem Kennenlernen und sich austauschen, in diesem Fall über BDSM und auch diverse King-Fantasien, zur Exekution einer absolut, absolut furchtbaren Situation, die unter dem Deckmantel dieser Fantasie passiert ist. Vielleicht nimmst du uns wirklich einfach mit auf die ganze Reise, damit wir auch die Entwicklung verstehen, dieses, weil jetzt werden sich viele fragen, ja, aber wieso hast du es nicht abgebrochen? Wieso bist du nicht gegangen? Wieso bleibt man mit so jemandem zusammen? Ich denke, um das zu verstehen, auch nur ansatzweise ein Verständnis dafür zu bekommen, was es heißt, im Netz, im Gespinst eines Narzissten festzuhängen, sollten wir vielleicht wirklich anfangen mit dem Dating zuhören und wie sich dieser Mensch einfach einzeckt.
Ja, im Endeffekt eben genau durch die gespielte Empathie, ne? Das, was da lief, war von echter Empathie nicht zu unterscheiden. Es war eine ganz normale, sag ich mal, Eher schon sehr, sehr positive Beziehungsdynamik, wo von Date zu Date einfach sich nur die Intimität langsam gesteigert hat, wo immer mehr Gespräche stattfanden, und wirklich überhaupt nichts darauf hingedeutet hat, dass es jetzt irgendwann mal in diese Richtung gehen könnte. Und wo sich auch dieser BDSM-Teil der Beziehung ganz langsam entwickelt hat von, sag ich mal, Sessions, die ich jetzt auf einem Level von 1 bis 10 auf einem Level von 4, 5 eingruppieren würde. Ja, wo jetzt nichts irgendwie darauf hingedeutet hat, wir gehen jetzt wirklich in Richtung irgendwelcher Grenzen, die ich nicht überschreiten möchte. Und das lief sehr lange. Also wir sprechen da jetzt nicht von einem Zeitraum von 2, 3 Dates, sondern von einem halben Jahr. Der von dem her auch nicht so leicht, ne, da Schritt für Schritt zusammenzufassen ist. Genau.
Wann begann die Beziehung dann so ein komischen Beigeschmack. Wann fing sein Verhalten an? Ist das richtige Wort? Ich glaube, ich kann es eigentlich nur so sagen. Wann fingen die ersten Zeichen von Gewalt an?
Ja. Tatsächlich erst nachdem er bei mir eingezogen war, da sind wir auch wieder bei der Sicherheit, ne?
Das heißt, er fühlte sich sicher, dass das gerade ein Step war, wo du jetzt keinen Rückzieher machen würdest.
ja, nicht so schnell zumindest kann, ja, weil ich meine, jemanden obdachlos machen, überlegt man sich natürlich als, sag ich mal, normal gestrickter Mensch schon zweimal. Genau. Wo er wusste, von heute auf morgen wird jetzt nichts mehr passieren. Kann nicht einfach sagen, ich blockiere dich und die Beziehung ist mit Stunde null jetzt vorbei. Sondern ab jetzt hat sie erstmal Dinge zu regeln, wenn sie das so tun möchte.
Und wie ging das dann los, nachdem ihr zusammengezogen seid?
Tatsächlich auf der sozialen Ebene, also es ging los mit, ich kam abends heim und hat sich dann plötzlich einfach mein Handy geschnappt und meine WhatsApp-Chats durchgeforstet, bis er was gefunden hat, wo ich einer Freundin was Negatives über ihn geschrieben habe. Und das dann über 2,5 Stunden hinweg mit wirklich Psychoterror zum Thema gemacht, ja, was ich für ein Mensch bin und dass ich ja offensichtlich die Beziehung gar nicht möchte, sonst würde ich sowas niemals schreiben und so weiter.
Das heißt, er hat einfach dein Handy genommen und angefangen zum Suchen?
Ja.
Kam dir das in dem Moment nicht seltsam vor?
Doch, das war, deswegen erinnere ich das ja auch an diesen Punkt, ne, weil das so einer der ersten Momente war, wo ich mir dachte, oh, es geht hier in eine komische Richtung. Das wird mir too much.
Das heißt, er hat dann quasi bestimmt, über was für oder verlangt, dass du mit deinen Freundinnen, wenn dann nur positiv über ihn zu sprechen hast, denn sonst liebst du ihn ja wohl nicht.
Genau.
Und du bist ja dann ein böser Mensch, denn immerhin hast du schlecht über ihn gesprochen.
Genau. Und das war, also, ne, ist natürlich auch individuell, worauf springt das Gegenüber dann an. Das hat bei mir natürlich auch sehr gut funktioniert, diese Schiene. Und die hat er dann auch weiter genutzt.
Wie weit ging diese soziale Gewalt?
Er hätte schon auch versucht, mir den Kontakt zu meiner damals besten Freundin zumindest mal einzuschränken. Ist ihm dann nicht gelungen, weil da die Bindung einfach so stark war, dass ich mir das nicht habe verbieten lassen, sage ich mal. Und lieber dann mir wieder diese, sage ich mal, Sprüche angehört habe, was ich für ein schlechter Mensch bin, als den Kontakt dann tatsächlich abzubrechen. Aber das Ziel von dieser Person wäre schon gewesen, dass ich den Kontakt natürlich einstelle.
Was für Sprüche waren das?
Ja, versuche gerade so ein bisschen mich zu erinnern, was die konkreten Sätze waren. Und die waren Sätze wie, ich glaube, du hast einfach ein Problem mit mir als Person und unserer Beziehung und musst deswegen sowas schreiben. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du weniger mit dieser Person machen, nachdem du schon so schlecht mit der über mich gesprochen hast. Was muss diese Person jetzt für ein Bild von mir haben? Das kann doch nicht gut sein, wenn man einen Partner hat und dann Kontakt mit jemandem hat, der so schlecht von dem denkt. So in diese Richtung.
Okay. Und wir reden hier noch vom Anfang. Gut. Was war aus deiner Perspektive die nächste Steigerungsstufe?
Die nächste Steigerungsstufe war dann tatsächlich, dass sich eben so eine Parallelrealität entwickelt hat. So nenne ich das immer. Sprich, dass wir uns dann mit eben dieser vorhin benannten besten Freundin getroffen haben und während wir da unterwegs waren, alles top war und er super gentlemanlike und zuvorkommend und alles war und man mit keinem bisschen gemerkt hätte, was da gerade hinter den Kulissen stattgefunden hat und wie er über diese Freundschaft denkt und was er eigentlich gerade von mir gefordert hat. Das hat sich dann weitergezogen auf seine Freundschaften, dass er da gezielt Situationen herbeigeführt hat, von denen er wusste, dass mir die unangenehm sein werden. Ja, Beispiel, eine bestimmte Uhrzeit mit Freunden ausmachen, kurz vorher die Nummer zu starten, lass uns jetzt Sex haben, sodass die reinkommen, oder klingeln in dem Moment, wo du quasi noch dabei bist. Solche Dinge. Und dann die Zwischentür offen lassen, sodass es nur den Weg ins Bad quasi gab an diesen Freunden vorbei. Solche Dinge. Das war dann die nächste Steigerungsform.
Ich sehe hier bei zumindest einer Person ganz großes Nicken. Die hat anscheinend Ähnliches, wenn nicht sogar Identisches erlebt. Dreimal. Und das, was ich gerade so faszinierend finde, und da reden wir dann eben von pathologischem Narzissmus, dass sich solche Verhaltensmuster richtig copy und pasten lassen bei pathologischen Narzissten. Völlig egal, wo die her sind, völlig egal, aus welchen sozialen Schichten oder welcher Hintergrunderziehung die stammen. Wenn pathologischer Narzissmus vorherrscht, dann sind diese Verhaltensweisen anscheinend einfach sehr klar, ziehen sich durch jede Person. Denn das Nicken, was ich da sehe, das geht schon, seit du angefangen hast mit dem Handy durchsuchen. Ich habe schon Angst, dass die gute Dame gleich ein steifes Genick bekommt, weil die nicht mehr aufhört zu nicken, weil nein, das meine ich, ich versuche das Ganze gerade ein bisschen aufzulockern, weil ich weiß, dass es ein ernstes Thema ist. Und wenn die sagt, die hat das schon dreimal hinter sich und die kennt diese Geschichten eins zu eins, es ist eigentlich. Auf einer gewissen Ebene finde ich das gerade sogar gruselig, denn ihr zwei, da ist ein Altersunterschied, da ist ein regionaler Unterschied. Ihr habt definitiv nicht die gleichen Männer gedatet, sondern ganz unterschiedliche Typen aus unterschiedlichen Welten. Und doch deckt sich hier alles. Und das finde ich, das hat gerade was Gruseliges. Chatnachricht. Diese hatten auch alle Kinder. Es war erschreckend für mich, wie die auch behandelt wurden. Oh Gott, das will ich, glaube ich, gar nicht hören. Das hätte ich früher,
Ja.
früher hätte ich mir das jetzt angehört, aber seit ich selbst ein Kind habe, sind Themen rund um Kinder noch x-faches schlimmer geworden. Aber da sind wir jetzt immer noch im Bereich sozialer Gewalt, aber auch psychischer, emotionaler Gewalt. Denn
Ja.
die soziale Gewalt insofern, weil er dich quasi vor Freunden diskreditiert. Denn was du sagst, kann ja nicht stimmen, denn er zeigt ein anderes Bild. Und soziale Gewalt insofern, er stellt dich vor Freunden bloß, absichtlich. Und da, diese Bloßstellung ist dann ja wiederum auch psychische und emotionale Gewalt im selben Zug. Puh, ich wage es kaum zu fragen, was war die nächste Steigerung?
Die nächste Steigerung war dann tatsächlich so dieser Punkt der körperlichen Gewalt. Da gab es auch viele, viele Situationen, auf die ich an der Stelle auch gar nicht näher eingehen werde und mag tatsächlich, wo er meine, sag ich mal, körperliche Gesundheit einfach in Gefahr gebracht hat. Lassen wir es mal so stehen.
An dieser Stelle werden vermutlich sich viele denken, ja, aber warum zeigst du den nicht an? Warum verschwindest du da nicht, wenn deine körperliche Gesundheit in Gefahr ist? Das denken sich vermutlich gerade jene, die keine Ahnung haben, wie was es bedeutet, an so jemand festzuhängen. Aber vielleicht erzählst du es denen mal kurz.
Da sind wir tatsächlich wieder bei der Parallelrealität, ne? Weil man ja als Mensch auch in einem sozialen Gefüge lebt, dem jetzt gerade ein halbes Jahr mitgeteilt wurde, was das für ein toller Mensch ist. Meine Mutter sagt bis heute wortwörtlich, also der hatte doch ein Herz.
Bis heute.
Ja. Das
Boah.
zeigt, wie gut es funktioniert, ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das zieht sich ja durch das gesamte soziale Umfeld. Das ist das eine. Das andere ist, der Narzisst fängt ja mit solchen Stufen der Gewalt und Formen der Gewalt erst dann an, wenn er sich sicher genug fühlt. Das heißt, du bist ja in irgendeiner Form in der Regel schon abhängig oder hast zumindest eine Situation, die sich nicht mehr so leicht lösen lässt. Sei es, weil man schwanger ist von ihm, sei es, weil man eben ne, zusammen eine Wohnung hat, verheiratet ist, finanziell den Job gekürzt hat oder was auch immer es ist.
Hier steht auch im Chat, man zweifelt sehr stark an sich selbst, ob man nicht selber schuld wäre an dem Ganzen. Das ist ja was, wo ich sage, das können Narzissten, also pathologische Narzissten sehr gut, ihre Fehler auf andere Menschen projizieren und quasi, du hast mich so weit getrieben, du bist schuld, dass ich quasi jetzt meine Beherrschung verliere. Du bist schuld, dass wir jetzt wieder streiten. Du bist schuld, dass es zwischen uns nicht friedlich hergehen kann, denn du machst A, B, C, D, E, F, G.
Und über allem schwebt natürlich dann irgendwann auch die Frage, spinnen jetzt ich oder spinnen die anderen? Weil wen immer man ja fragt, wird einem ja sagen, also ich verstehe jetzt deine Reaktion nicht, du reagierst da ja total über, etc. Ne?
Aber jetzt persönliche Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Kommen die dann nicht irgendwie nochmal irgendwie so mit so diesem Love-Bombing wieder um die Ecke, so von wegen, wenn sie merken, ah hoppla, jetzt könnte ich zu weit gegangen sein. Ich meine, man muss jetzt kurz, glaube ich, klarifizieren. Ein Narzisst denkt sich nicht, oh, ich bin zu weit gegangen, weil der geht's nicht gut. Ein Narzisst denkt sich, oh, ich bin zu weit gegangen, weil an dieser Stelle könnte ich einen Nachteil haben und mein Plan könnte gefährdet sein. Nicht quasi Elisabeth geht's schlecht, sondern mir wird's schlecht gehen, weil ich meinen Plan nicht gut genug im Griff habe. Und kommen die dann irgendwie wieder angekrochen mit dieser süßen Seite, gibt's das?
Absolut, natürlich, ja. Sie fördern ja auch, oder zumindest war es in dieser Beziehung so, dass die Person ja auch immer wieder bei mir diese Zweifel gefördert hat, ne? Ob nicht ich eigentlich diejenige bin, die da falsch denkt, die überreagiert, die ne, völlig verrückt ist, in Anführungsstrichen.
Gefragt aber jetzt jemand im Chat, hattest du zumindest jemanden, der dir geglaubt hat?
Ja, Props gehen raus an meine damals beste Freundin.
Das heißt, die hat
Lustige
ihm.
Anekdote zur
Ja?
Auflockerung vielleicht an der Stelle. Ich glaube, harte Themen haben wir genug. Ich hatte mich dann finally getrennt und er hat noch bei mir gewohnt und meine eben beste Freundin war zu Besuch. Wir saßen auf der Terrasse, während er dann seine neue Beziehung nebenan im Schlafzimmer lautstark gevögelt hat. Nach 2 Stunden meinte meine beste Freundin so, sag mal, geht dir das nicht auf die Nerven da drüben? So ganz trocken. Und ich so, minimal. Woraufhin sie dann ganz pragmatisch meinte, okay, wir gehen morgen früh frühstücken, ich penne ja eh hier, bis dahin habe ich eine Lösung. Wie wir das jetzt regeln, dass das hier anders wird.
Okay.
Und die Lösung kam und die Lösung wurde durchgezogen und die Lösung hat funktioniert. Also ja, Props an solche Leute.
Hattest du nicht irgendwie so das Gefühl, du müsstest diese neue Frau in seinem Leben irgendwie retten, sie warnen?
Nö, über den Punkt war ich da schon raus. Muss ich ganz klar sagen.
Okay.
Da war bei mir nur noch Schadensbegrenzung die Maxime tatsächlich. Weil an dem Punkt habe ich ja quasi die Verlobung, die durch diesen Heiratsantrag zustande kam, gelöst. Er hat dann quasi versucht, noch finanziell rauszuschlagen, was ging. Indem er mit irgendwelchen alten Gesetzen zum Thema Verlobungsgeld und was ihm jetzt alles zustehen würde wegen dieser abgesagten Hochzeit um die Ecke kam und so weiter und was ich nicht alles hätte bezahlen sollen und blablabla und da waren ganz andere Themen dann einfach im Fokus.
Okay. Darf ich fragen, wie alt dieser Mensch war?
Wie alt? 32 damals.
32 damals. Warst du deutlich jünger?
Nö, wir waren gleich alt.
Gleich alt, okay. War jetzt nur so ein Gedanke von
Ja.
mir, so. Ja gut, wenn ein Ü30er da mit irgendwelchen alten Gesetzen daherkommt, um meine junge Frau quasi, der da nochmal quasi reinzureden, ja, das gehört sich und muss man und dieses und jenes. Aber wenn ihr gleich, was steht hier jetzt? Chat, weil es gerade hart.
Das war's, ja.
Ich hatte meine Wohnung verloren, alles verschenkt, ich hatte nichts mehr, nur noch Götter sei Dank, meine Familie und zwei Freunde. Oh, fuck, Leute, Leute, Leute,
Kann ich
dieses Thema.
verstehen. Also von den 4.000 Euro, die von mir gefordert wurden, habe ich tatsächlich auch dann freiwillig, ich glaube, 1.700 oder so bezahlt, weil ich einfach nur noch froh war, dass der Finally dann irgendwann gegangen ist. Es war auch, also die Auszugssituation war auch Situationskomik im Quadrat. Also er hatte eine Umzugsfirma dann bestellt, als er finally eine Wohnung hatte. Hat aber nicht das Packen dazu bestellt und hat es auch nicht geschissen gekriegt, diese Kisten zu packen. Und ich war damals noch im Schichtdienst unterwegs und eben in ambulanter Psychotherapie. Props an der Stelle an alle Therapeuten, die solche Situationen auffangen, übrigens auch noch an der Stelle. Genau, und die Umzugsfirma war im Haus und konnte halt die Sachen nicht mitnehmen. Und ich hatte genau 1 Stunde dazwischen Zeit. Ich habe nur noch diese ältere Chefin von der Umzugsfirma angesprochen, habe gesagt, habt ihr irgendwelche Kartons? Die hat schon gelacht ohne Ende und hat mir einen Karton nach dem anderen hingeschmissen, wo ich alles, was ich von ihm gefunden habe, nur noch reingeschmissen habe, in der Hoffnung, dass dieser Auszug jetzt wirklich auch an diesem Tag stattfindet.
Die Dame im Chat schreibt gerade danach bombardierte er mich wieder mit feinsten Liebesbekundungen, gepaart mit Vorwürfen. Hast du denn auch von deinem Ex noch irgendwas hinten nachbekommen?
Schon davor, als er noch bei mir gewohnt hat, war er eben der Meinung, A, seine Zwischenbeziehung, nenne ich es jetzt mal, sprich seine neue Datingpartnerin regelmäßig reinzubringen, als auch mal eine Prostituierte tatsächlich in meine Wohnung zu bringen, hat gedacht, ich check das nicht. War total auch wieder Situationskomik, ne, weil ich war auf Arbeit und er schrieb mich dann ganz inkognito an, wann ich dann nach Hause kommen würde. Ich hatte schon extra 2 Stunden früher, als ich tatsächlich geplant habe, heimzukommen, geschrieben, komm heim, sehe Schuhe, Tasche, Mantel dort und denk mir, wenn du einmal teuer shoppen warst, weißt du, dass der Scheiß hier 900 € kostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine reguläre Datingpartnerin von dieser Person sich das leisten kann. Die wird bezahlt, war mir instant klar, ne? 10 Minuten später kommen die beiden raus, habe ich ihnen per WhatsApp angeschrieben, habe gemeint, sag mal, habe ich euch jetzt vertrieben? Was ist los? Dann meint er so, nee, nee, ich muss ihn da wegbringen, ich bin gleich wieder da. Und ich war in der glücklichen Situation, dass meine Wohnung hier eine Eigentumswohnung ist, die mir gehört, ne? Und habe dann nur gemeint, ja, ist gut, wenn du gleich wieder da bist, weil wir müssen reden. Habe ihn aufs Sofa im Wohnzimmer gehockt und habe gesagt, geh einfach davon aus, ich habe eine Glaskugel und weiß es eh. Wer war das gerade? Dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, wir können das Drama auch abkürzen. Sie war bezahlt. Ja, sage ich, gut, okay. Dann sage ich dir hiermit, wir sind getrennt. In einer Wohnung lebend. Es ist meine Eigentumswohnung. Wenn du dir das leisten kannst, kannst du dir bitte auch das Hotel oder Stundenhotel leisten, nicht in meiner Wohnung. Punkt. Ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören. Es geht mich einen Scheißdreck an.
Jetzt sind wir bei einem sehr guten Stichwort. Du kannst dir auch eine andere Wohnung leisten. Wie wird man ein Narzissten los? Oder besser gesagt, wie reißt man sich aus den Fängen eines Narzissten?
Support, Support, Support. Also wirklich diesen Glauben, sag ich mal, möglichst schnell verlieren, dass einem niemand glauben wird und dass einem niemand helfen wird. It's not the case at all. Und dann schauen, wer steht jetzt wirklich hinter mir, wer kann mir praktisch helfen. Egal, ob das jetzt, ne, finanziell ist oder bei der Wohnungssuche für diese Person oder der eigenen Wohnungssuche, je nachdem, wie die individuelle Situation halt ist.
Und wenn es da draußen jemand gibt, die jetzt diese Folge hört oder der jetzt diese Folge hört und denkt, okay, das kenne ich von meiner Partnerin, meinem Partner, kenne ich von meinem Ex, der mir schon wieder schreibt, und diese Person hofft, ja, aber diesmal wird es anders. Was kannst du dazu sagen?
Dass Persönlichkeitsmerkmale über den Lebensverlauf sehr stabil sind, erfahrungsgemäß. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person wirklich von jemandem, der diese Formen von Gewalt angewendet hat, zu einem gesunden Beziehungspartner ändern wird, ist minimal. Und wenn da eine Änderung stattfindet, dann findet sie in der Regel aufgrund von drastischen einschneidenden Lebensereignissen bei dieser Person statt. Sprich, die Person hatte dann selber Angst zu sterben oder hat jemand Wichtigen verloren oder solche Dinge, ja. Und hat darüber die Erkenntnis, dass das eigene Verhalten falsch war, nicht einfach so.
Mir schreibt im Chat auch jemand, ich habe eine Freundin, die steckt seit 6 Jahren fest und sie weiß es schon, aber sie schafft es noch nicht. Ich bin derzeit nur für sie da und unterstütze sie. Ist der chronische Narzissmus therapierbar?
Wenn die Person das möchte, ja. Der Prozentsatz der Narzissten, die sich auf einen therapeutischen Prozess einlassen und das selber wollen, ist halt nur auch wieder sehr überschaubar.
Weil sie nicht sehen, was sie damit anrichten, oder?
Ja, und wenn ich
Wenn
doch grandios bin, dann kann ich mir doch, wenn überhaupt, selber helfen. Also, warum brauche ich da einen bescheuerten Therapeuten dafür? Der ist doch niemals so schlau wie ich. Die kommen mit ihren komischen Fragebögen, die kann ich doch manipulieren, hatten wir im Vorgespräch. Also, so. Wenn dann die klassischen Aussagen, die kommen würden.
Und wenn ihr da draußen tatsächlich glaubt, ja, aber irgendwann muss doch die Einsicht kommen, irgendwann muss er doch sehen, was er anrichtet, möchte ich kurz, dass ihr diesen Podcast entweder zurückspult oder euch gedanklich ein paar Minuten zurückversetzt, etwa eine halbe Stunde, als Elisabeth uns erzählte von einem sexuellen Gewaltübergriff, den sie verdaut hatte, und dann fragte sie ihn, ob er nicht gehört hat, dass sie ihr Safe Word benutzt hat. Und wie ihr in den letzten paar BDSM-Folgen mitbekommen habt, Safe Words sind ein absolutes Stopp. Das heißt aufhören, was auch immer gerade passiert. Safe Word heißt Stopp. Und er ihr entgegnete, ja klar, aber körperlich ging's noch und ich konnte gerade kommen. Ihm war es absolut bewusst, was dieses Safe Word bedeutet. Ihm war es absolut bewusst, in welcher Situation sie sich befindet. Aber er konnte gerade kommen. Und das hatte Priorität. So weit reicht die Empathie eines pathologischen Narzissten bis zu seiner eigenen Schwanzspitze. Weiter fühlt er nicht in euch hinein.
Gut zusammengefasst.
Furchtbar. Aber ja. Elisabeth, die Leute können es nicht sehen, aber hier sitzt trotzdem eine doch sehr bewusste und sehr reflektierte, resolute Frau mir gerade gegenüber auf meinem Bildschirm. Du hast auch den Weg der Psychotherapeutin gewählt, um anderen zu helfen, in deinem Fall aber eher halt Kindern und Jugendlichen. Da hat jemand versucht, dich zu brechen und hat es nicht geschafft. An euch da draußen, wenn ihr jemanden im Freundeskreis habt, im Bekanntenkreis oder ihr selbst in so einer Beziehung feststeckt, sucht Hilfe. Sucht Hilfe, so viel ihr könnt, denn die gibt's. Wie Elisabeth sagte, es gibt Menschen, die euch daraus helfen wollen, die euch glauben wollen, die diese Geschichten selbst erlebt haben, die genau wissen, dass man dieses Krankheitsbild auf keinen Fall unterschätzen darf. Ja, es ist schwierig, vieles davon nachzuweisen. Ja, es ist schwierig, weil Aussage gegen Aussage steht und sich Narzissten im Regelfall überall sonst einschleimen, um ja gut dazustehen. Aber auch die lassen ihr Pokerface manchmal fallen. Auch die sch sind schlampig. Und es gibt so vieles, das ganz klar nachweisbar ist in ihrem Plan, den sie verfolgen. Wenn ihr mehr solche Beispiele wie das von Elisabeth hören wollt und euch das antun könnt, dann glaubt mir, ich schaffe nie mehr als zwei Episoden. Ich empfehle euch den Podcast Die dritte Frau. Ist echt hart. Elisabeth hat uns heute, und das weiß ich, ohne nachzufragen, viele Details erspart. Details, die sie ganz sicher noch weiß. Das geht noch weit härter. Weit grausamer. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. dass du den diagnostischen Zugang, den persönlichen und auch die Resolution dann mit uns geteilt hast. Hier schreibt jemand im Chat, die Dame von vorhin schreibt, wenn es noch so ausweglos erscheint, bitte unbedingt Hilfe holen. Man wird euch glauben.
Ja, das kann ich nur bekräftigen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Motivation tatsächlich gewesen, meine Geschichte hier zu teilen, damit andere daran auch sehen können, es gibt diesen Weg nach draußen. Ne? Genau.
Und auch wenn in den Zwischenmomenten ein Partner, eine Partnerin vielleicht wirklich wirkt wie Prince oder Princess Charming, wenn diese anderen Dinge passieren, das ist nicht, oh, ich habe so Angst, dich zu verlieren, deswegen will ich nicht, dass du dich mit diesen Leuten umgibst. Oh, ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Oder ich will doch nur, dass das mit uns hält, was auch immer euch da reingedrückt wird. Nein, es handelt sich bei all diesen Dingen um Gewalt. Das Kontrollieren des Handys ist Gewalt. Das Kontrollieren des Freundeskreises ist Gewalt. Das Manipulieren deines gesamten Tages und deiner Wahrnehmung, das Runterreden deiner eigenen Pläne und Erfolge, das ist Gewalt. Wenn du das Gefühl hast, keinen Schritt, keinen Gedanken, keine Entscheidung mehr treffen zu können, ohne das Approval, den Segen, das Ja und das natürlich von deinem Schatz, dann lebst du nicht in einer Beziehung, sondern in einem fucking Gefängnis, wo selbst Alcatraz daneben noch aussieht wie das Kinderland. Ja, starke Folge. Ich wusste, dass sowas heute kommt und trotzdem dieses Thema echt jedes Mal. Ich hätte einige Hörermails erhalten, lange, schöne Hörermails, die heute aber leider echt nicht reinpassen thematisch. Drum werde ich das jetzt lassen. Also, liebe Hörer mit den letzten paar Feedback-E-Mails und Geschichten, die ihr mir geschrieben habt, ich werde es vorlesen, aber nicht nach diesem Thema. Ich hoffe, ihr versteht das und verzeiht mir. Elisabeth, nochmal Riesendank an dich. Falls ihr mit Elisabeth mal plaudern wollt, soll ich deine Social Media Kanäle in den Episodendings reinknallen? Beschreibung?
Ja, kannst machen.
Beziehungsweise, nein, weißt du was? Du gibst mir am besten Punkte, wo du kontaktiert werden möchtest, wo du sagst, da nimmst du es gerne entgegen. Sei das eine E-Mail-Adresse, sei das irgendwo eine fachliche Homepage, berufliche Homepage, irgendwas kannst du mir, dann packe ich das da in die Shownotes, dann können die Leute, falls sie dich kontaktieren wollen, gerne dich anschreiben, damit das hier nicht über zwei, drei Ecken läuft. Aber ja, ich bedanke mich
Macht
bei.
Sinn, gebe Kontaktdaten weiter.
Genau. Und zwar wirklich da, wo du sagst, da möchtest du auch kontaktiert werden. Ich bedanke mich bei allen, die diese Folge bis jetzt ausgehalten haben, weil, ja, weil stark. Und natürlich auch in der Chatbeteiligung hier von Frauen, die selbst sogar mehrfach durch diese Höllen gegangen sind, wo ich mich echt frage, hey shit, wie hast du das durchgestanden und stehst heute noch so solide da? Da müsste man alle Hüte vor dir ziehen, die existieren. An euch alle da draußen, passt auf euch auf, wenn jemand einfach ja plötzlich solche Züge an den Tag legt. Puh, ich habe echt das Gefühl, selbst ich bringe meine Abmoderation nicht hin, weil es mir gerade irgendwie nicht passt. Ich wünsche euch an dieser Stelle Liebe, Kraft und eine helfende Hand, die euch aus diesem Loch rausholt. Bis zum nächsten Mal.